Dieser Podcast wird präsentiert von Sopra Steria, einem führenden europäischen Management- und Technologieberater.
Den Stress erstmal, dass Häuser sagen, diese großen Releases, die wir fahren und sag mal, dass wir diese Planungszyklen, ne, die wir natürlich über die Gremien haben, dass das nicht mehr in die Welt passt, das ist unstrittig.
Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ich freue mich heute über einen besonderen Gast, nämlich Andreas Schelling, der Chef der Finanzinformatik, also dem IT-Dienstleister der Sparkassengruppe. Ich freue mich aus zwei Gründen drüber. Erstens, die Sparkassen sind bei uns im Podcast ein klein wenig unterrepräsentiert seit dem Start. Und zweitens, frei von der Leber weg, sein Kollege, der Vorstandsvorsitzende von der Atruvia, ehemaligen Fiducia GAD, war einer der meistgehörten Folgen bei uns. Deswegen wissen wir das Interesse am Thema Bank-IT groß bei Ihnen. Wir haben unter anderem erfahren, Herr Schelling, seinen Einstieg im Unternehmen aufgrund einer ganz schnöden Zeitungsannonce gemacht hat. Wir hatten aber natürlich auch großen Gesprächsbedarf. Wie geht's weiter mit dem Thema Cloud, auch in der Finanzinformatik? Wie wird man schnell und wendig, um Applikationen an den Start zu bekommen? Was hat es mit den 1 Million digitalen Abschlüssen auf sich, die die Sparkassengruppe bis Ende 2022 erreichen soll? Und was steckt hinter der ein oder anderen Personalie, die die Finanzinformatik kürzlich bekannt gegeben hat? Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt über die Organisation. Ich hoffe, Sie hören auch gerne zu. Los geht's. Hallo Herr Schelling, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Finanzinformatik hat ihren Sitz formal in Frankfurt. Das sehe ich doch richtig, oder?
Das ist richtig.
Aber sie unterhält auch wesentliche Rechenzentren in Münster, wie ich gelernt habe. Da sitzt ja auch die Atruvia, früher Fiducia GAD. Wie kommt denn diese Affinität zu Münster? Das ist ja eigentlich sehr seltsam. Klingt für mich nicht nach dem IT-Standort schlechthin in Deutschland.
Ich könnte jetzt sagen, das ist, weil da nur die besten Leute sind. Nein, also ich vermute mal, das ist ein ganzes Stück Zufall und Historie. Also die GAD, so ich wohne auch in der Nähe von Münster, ich bin da aufgewachsen. Also die GAD gab es gefühlt schon immer. Die hat da auch ein Rechenzentrum gehabt. Und ich bin ja 92. Ich war vorher beim Unternehmensberater und 92 wollte ich in die Heimat zurück, weil ich dann privat mich verändern musste. Und
musste.
Ja, ich habe einen behinderten Bruder und der hatte damals ein paar Probleme und dann musste ich von Frankfurt wieder zurück nach Münster. War aber auch gut so. Und dann habe ich in die Zeitung geschaut und dann bin ich eher zufällig bei der BWS gelandet, weil die nämlich, das war die von den Sparkassen, das Buch und die Buchungszentrale für die westfälisch-lippischen Sparkassen in Münster. Da bin ich zufällig gelandet. Und die hatte da natürlich dann auch da die in Anwendungsentwicklung sitzen, die hatte ein Rechenzentrum in Münster. Und ich glaube, ein wesentlicher Vorteil war, sowohl die GAD als auch die BWS, die hatten das Rechenzentrum jeweils im eigenen, das war nicht angemietet, das war im eigenen Bestand. So, und das waren, glaube ich, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, sag mal, mit so einem Nukleus, dass man sagt, okay, da hat man schon mal großartig investiert. Ja, noch Flächen, wo man dann erweitern konnte. Und insofern, sag mal, war das sicherlich ein bisschen auch Glück und geschickt. Allerdings muss man sagen, Münster hat die LVM, hat die Provinzialen, hat Lotto. Also da sind schon, sag mal, wenn man so jetzt mal sagt, sind jetzt nicht die ganz großen Städte, aber Münster hat schon eine Menge IT und eine Menge Technologie. Und aus heutiger Sicht, wenn ich das vielleicht noch dazu sagen darf, für uns ist das auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht, sag mal, in München oder in Stuttgart oder hier in Frankfurt sind, haben wir hier zwar einen Standort, aber wenn wir Anwendungsentwickler hier für Frankfurt suchen, ist das schon deutlich schwieriger, als wenn wir heute sagen, wir suchen Anwendungsentwickler in Münster oder
wegen
in
Hannover. Der Kosten oder Lebenshaltungskosten oder
Der Wettbewerb ist hier deutlich größer. Also bei den, ja klar, also sicherlich muss man ein bisschen mehr in Frankfurt zahlen, aber das ist nicht der große Ausschlag. Das ist nicht so ausschlaggebend oder sowas dann. Also eher ist, kriegt man gute Leute. Kann man sie binden? Kann man sie lange binden? Also früher hat man mal gesagt, wer zu BWS kommt, der geht nicht wieder weg. Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Wir haben auch, sag mal, sicherlich ein Prozent, 1,5%, sag mal, Fluktuation. Aber wir haben immer noch das Bestreben, junge Leute, die bei uns anfangen, dass wir die, sag mal, dann auch möglichst lange, vielleicht sogar länger an die Firma binden.
Sprechen wir gleich auch noch drüber, Talentrekrutierung, ja, wie das funktionieren kann. Aber ich habe rausgehört, Sie sind eher zufällig in Ihrem Unternehmen gelandet.
Ja, so, richtig.
Ich zurück nach Münster, Zeitung aufgeschlagen, ja, was gibt's denn für Jobs?
Ja.
Da war die Vorgängerorganisation BWS beworben, zack.
Ja, mein Einstellungsgespräch war auch schon sehr interessant. Ich habe dann die Stelle, ich wollte damals danken, ich hatte mich beim Unternehmensberater für Datenbanken spezialisieren lassen. Die Stelle habe ich nicht bekommen, aber dann habe ich eine normale Anwendungsentwicklungsstelle bekommen. Das war dann auch gut. Und von da ab, sagen wir, habe ich dann irgendwann die Sparkassen auch lieben gelernt. Ja.
Hat man da nicht Angriffspakt, sich nicht gegenseitig die Mitarbeiter abzuwerben? Oder gibt es auch mal eine kleine Fluktuation zwischen der neuen Atruvia und Ihrem Haus?
Ja, also wenn ich mal Jahre zurückschaue, also wo noch BWS und GAD war, da hatten wir schon mal schwierige Situationen. Also die haben mal einmal, ich weiß nicht noch ganz genau, da war ich eine junge Führungskraft, war auch für die Internetfiliale zuständig. Da haben die mir mein ganzes Team abgeworben. Das dann war plötzlich, wupp, war es weg. Und wir haben einmal von denen, glaube ich, in der Banksteuerung, haben wir mal ein ganzes Team abgeworben. Und dann irgendwann haben wir mal, uns dann schon, da in einen Austausch gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass keine Mitarbeiter, es wechseln immer noch Mitarbeiter von rechts nach links. Ich habe auch einige Führungskräfte von der Atruvia, die bei uns jetzt Führungskräfte sind, und umgekehrt. Also das ist wohl. Aber ich sag mal, wenn noch mal so ein Team sich komplett, ich glaube, da haben Herr Bayer und ich, glaube, ein sehr, sehr gutes Verhältnis schon seit längerer Zeit, wo wir uns dann, sag ich mal, da schon drüber austauschen würden.
Wir hatten ja hier vor einem halben Jahr auch in unserem Podcast den Herrn Bayer zu Gast. Der hat was ganz Interessantes gesagt. Er sagte, es wird hier keinen großen Big Bang einer Kernbankenmigration mehr geben in Deutschland. Die Zeiten sind um. Das läuft künftig im Kleinen und eher modular. Hat er recht?
Ja, also man muss auf jeden Fall, insofern hat er recht. Die Sparkassen, haben wir ja das Glück, dass sie auf unserem System sind. Die Genossenschaftsbanken sind ja jetzt auf dem System der Atruvia. Also insofern haben wir ja, die großen Blöcke, haben ja jetzt viel Geld in die Hand genommen, sind auf ein Kernbanksystem migriert. Also insofern ist das dann, dass eine kleine Privatbank sicherlich nochmal von rechts nach links sich ein Kernbanksystem sucht, das wird auch weiterhin stattfinden. Ne? Aber ich sag mal, die großen Blöcke im großen Stil, so wie man das früher kannte, da würde ich ihm komplett recht geben. Das ist ja eher so, das sieht man ja auch bei den Fintech-Banken, die suchen sich dann für einen Sparbereich noch was, die suchen sich was für eine Baufinanzierung, für einen Kreditkartenbereich. Die suchen sich da einzelne Anbieter, wo dann entsprechend was genutzt wird.
Ja. Tatsächlich, neue Akteure bauen sich das ja meistens in kleinen Teilen zusammen. Banking as a Service ist da das Schlagwort. Ja. Das funktioniert ja offenbar schon für niedrige einstellige Millionenbeträge. Ist da das Modell des großen Tankers Finanzinformatik eigentlich noch zeitgemäß? Und blicken Sie da manchmal neidvoll drauf, wie man so schön modular an den Dingen arbeiten kann und selbst so einen Supertanker steuern eigentlich?
Ja, über den Tanker können wir gleich auch noch reden. Nein, ich denke, man muss ein bisschen anders drauf schauen. Die Sparkassenorganisation ist ja eine Gruppe, wo wir Versicherungen drin haben, wo wir die DK drin haben, DWP Bank, wir haben ja die Atruvia auch, wo wir die LBS drin haben, wo wir andere Partner haben. Und unser System ist ja heute so ausgelegt und haben wir viel, viel Energie reingesteckt, dass wir über eine entsprechende Schnittstellen auch Services, wir stellen Services für die Partner bereit, aber auch Services von den Partnern integrieren. Wir haben heute ja ganz selbstverständlich, dass man ein Depot öffnen kann, Wertpapiere kaufen kann, dass man eine Baufinanzierung mit LBS-Anteilen drin hat und sowas. Das heißt also, der Fokus bei uns ist ja ähnlich, nur halt die Sparkassen und so ist so aufgestellt, dass wir erstmal alles aus dem Verbund machen. Wir haben ja auch als Ziel, den Verbund zu stärken. Das ist die Philosophie und da stehen wir auch hundertprozentig hinter. Also insofern, das, was Sie im freien Markt bei Fintech-Banken sehen, die dann sagen, ich kooperiere mit denen und denen. Das machen wir auch im größeren Stil bei uns in der Gruppe.
Mhm. Fürchten Sie da die neuen Angreifer, die im Bereich Kernbankensystemen unterwegs sind? Da machen sich ja auch einige Fintechs breit. Sehr viel cloudbasiertes Arbeiten. Aus dem Ausland kommen Akteure und treten in den Wettbewerb ein. Wie fühlen Sie sich da so als Anbieter?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also auf der einen Seite ist es sicherlich so, Wenn wir unser Kernbanksystem nicht up to date halten, wenn wir nicht Energie reinstecken, dass wir auch neue Technologien umsetzen, dass wir den Monolithen, den es früher natürlich mal gab, wenn wir da nicht, Schnittstellen reinziehen, sehen, dass wir neue Technologien integrieren können, dass wir sowas wie Payment tief integrieren können und vieles andere, dann hätten wir in der Zukunft sicherlich, ein Riesenproblem. Sonst würde ich sagen, da fürchte ich mich eher nicht. Weil wir genauso diese neuen Technologien, Cloud-Technologien und vieles andere bei uns ja auch nutzen und einsetzen, so dass wir sagen können, eher sogar, vielleicht sogar ein bisschen im Vorteil, weil wir einen verlässlichen Plan machen mit unseren Kunden, die ja gleichzeitig auch unsere Eigentümer sind, wo wir sagen, als nächstes wollen wir da investieren. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Firmenkundenplattform aufgebaut. Das schafft man natürlich nicht in einem Jahr. Und das sind so Sachen, wo wir schon, sag mal, den Vorteil haben, dass unsere Kunden dann sagen, komm, das passt zu unserer Geschäftsstrategie. Da geben wir euch jetzt über 2 Jahre, geben wir euch dann entsprechende finanzielle Mittel, dass ihr sowas auch in Ruhe aufbauen könnt.
Sorgen Sie sich da, dass irgendwann mal Häuser vielleicht doch abtrünnig werden, dass Sie sagen, wir wollen schneller werden, wir wollen viel mehr Features haben, wir wollen diese Features auch schneller haben und nicht in 1 bis 2 Jahren Time to Market und sich da unabhängig von Ihnen machen wollen?
Den Stress erstmal, dass Häuser sagen, diese großen Releases, die wir fahren und sag mal, dass wir diese Planungszyklen, ne, da, die wir natürlich über die Gremien haben, dass das nicht mehr in die Welt passt, das ist unstrittig. Das ist unstrittig. Wir müssen schneller, haben wir auch als Ziel beschrieben, dass wir agiler werden, dass wir die Dynamik steigern. Also das heißt, wir müssen anders entwickeln, wir müssen die Kunden mit einbeziehen. Das sind die Punkte. Und dass wir regelmäßig den Spiegel vorgehalten bekommen haben, das finde ich sogar gut. Das finde ich sehr gut, weil so eine Organisation kann sich ja auch selber beschäftigen, sage ich mal. Also insofern ist es extrem wichtig. Aber ich sage mal, das sage ich auch selbstbewusst, ich denke, mit unseren Apple-Aktivitäten, mit anderen Aktivitäten, wo wir eine Karte jetzt rausgebracht haben, wir haben ja diese Cobatch-Karte, ne? Also Girocard und Kreditkarte in einer Karte an vielen, vielen anderen Stellen, wenn ich unsere App sehe, die Weiterentwicklung an vielen Stellen. Ich glaube schon, dass wir Wege gefunden haben, Wege finden, die sicherlich noch weiter optimiert werden müssen, aber wo wir zeigen können, dass auch wir sehr viel schneller als noch vor 2 Jahren, vielleicht oder 3 Jahren, hier eine hoffentlich gute Software dann unseren Kunden, eine Softwarelösung unseren Kunden bereitstellen.
Diese Cobatch-Lösung, die Sie angesprochen haben, ist ja noch nicht so verbreitet bei den Sparkassen. Ich glaube, die Zahl der Sparkassen ist nach dem Launch relativ überschaubar. Woran liegt denn das? Ich sehe eigentlich keinen Nachteil drin. Denke mir, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Warum kommt denn da nicht mehr? Es geht um die Cobatch mit Mastercard.
Richtig.
Dass die Girocard auch online und auslandsfähig wird.
Richtig. Man könnte jetzt, wenn ich jetzt, sag ich mal, mich zurücklehnen würde, ich sagen, vielleicht waren wir unserer Zeit ein bisschen voraus. Schauen wir mal. Nein. Also, das ist natürlich so, das ist eine neue Karte. Und das ist so ein bisschen auch, man muss ja auf die Sparkassen schauen. Heute ist die Welt relativ klar. Hast du eine Sparkassenkarte, eine Girocard, Kunden, die wollen, haben eine normale Kreditkarte oder vielleicht eine goldene Kreditkarte, Platinkarten, gibt's ja mit allen möglichen Versicherungspaketen ergänzt. Da ist die Welt ziemlich einfach. Jetzt haben wir plötzlich was rausgebracht, was beides vereint, was für den Kunden natürlich genial ist. Er hat eine Karte und kann überall auf der Welt, behaupte ich mal so, überall auf der Welt bezahlen. Und die Technik sorgt dafür, dass in Deutschland, wenn das nicht aktiv steuert, die Girocard gezogen wird, ist er irgendwo im Ausland, zieht die Kreditkarte oder die Mastercard in diesem Fall. Und dieses Produkt dann einzusortieren und dem Kunden zu erklären, wann macht für dich jetzt noch eine Kreditkarte Sinn? Wann brauchst du nur eine Girocard? Und wann macht für dich diese, ich sag mal, Twitter-Karte dazwischen? Die Cobatch, diese 2-in-1, wann macht das für dich Sinn? Das hat schon ein bisschen gedauert, bis dann auch die entsprechende, Strategie dahinter entwickelt wurde, den Beratern, Beraterinnen eine Argumentationskette vorgelegt wurde, wo sie genau auf die Kundenwünsche entscheiden kann, gemäß der Kundenwünsche entscheiden kann, das ist das richtige Produkt oder vielleicht ist das Cobatch-Produkt. Und wir erleben das jetzt, dass im nächsten Jahr deutlich mehr Sparkassen, sag mal, für bestimmte Kundensegmente dieses Produkt einsetzen werden. Sicherlich einer, der nicht im E-Commerce einkauft, der nicht ins Ausland fährt, da muss man sich fragen, ob er die Karte braucht. Aber ich sag mal, heute ist es so, wenn man die Anzahl der Girokarten sieht und wenn man die Anzahl der Kreditkarten sieht, da ist da ein großes Delta. Und wenn man gleichzeitig glaubt, dass die meisten doch irgendwo im E-Commerce heute unterwegs sind, da ist das schon eine Riesenchance für die Sparkassen.
Ganz andere Adaptionsrate hatte generell das Apple Pay-Projekt bei Ihnen. Warum hat denn das so lange gedauert? Warum waren Sie denn so spät dabei im Sparkassenlager?
Ja, ich könnte jetzt sagen, man muss nicht überall der Erste sein. Das ist auch ein Stück Philosophie. Wir haben ja mit Apple Pay für uns eine Strategie gefunden. Wie tief wollen wir es integrieren? Wie wollen wir es für den Kunden wirklich so gestalten, dass es wirklich in die Philosophie passt, die wir haben? Du kannst überall mit Sparkasse zahlen. Du hast ein durchgängiges System. Und auch da sage ich mal, vielleicht waren wir mit der Kreditkarte nicht die schnellsten. Aber ich sag mal, wenn ich in Summe drauf schaue, wieder aus dem Gesamtblick, wir haben die Girocard reingebracht, wir haben da eine durchgängige Möglichkeit, wir bringen jetzt die Kobetsch-Karte, sagen wir, auch ganzheitlich rein. Ne? Sie ist jetzt mit einem Teil drin, sie kommt jetzt als nächstes ganzheitlich dran, dass man auch genau den gleichen Effekt dann bei Apple Pay hat. Also ich glaube schon, dass wir manchmal ein bisschen brauchen, bis wir bei uns die Architekturen, die Strukturen und die Strategie klar haben. Aber dann, wenn wir mal einmal rollen, Tanker, ne? Dankeschön, wenn der Tanker mal fährt, dann sind wir, glaube ich, auch ziemlich gut unterwegs.
Kleiner Themensprung, aber es geht auch in die Richtung digitales Bezahlen. Welche Beobachtungen zum Kundenverhalten haben Sie denn während Corona gemacht? Wir hören ja da sehr häufig, dass sich einige Dinge da um den Faktor 2 bis 3 beschleunigt hätten. Wie war das bei Ihnen im Kundenverhalten, das Sie ja gut beobachten können im Sparkassenlager?
Ja, also das können wir mehr als bestätigen. Das ist wirklich so, sagen wir, wir konnten sehen, dass sich die Zahlen sowohl mit der Girocard, mit dem Handy, wir kontaktlos bezahlen, mit dem Handy, ohne Handy, mit der Karte kontaktlos, mit der Kreditkarte. Das ist wirklich von Monat zu Monat sprunghaft nach oben gegangen. Ich würde sagen, über die Zeit mehr als verdoppelt. Also auch die Anteile mit dem Smartphone zu bezahlen, die ja vorher mangels Technik sicherlich auch, aber wie es eingesetzt wird, das ist in den 18 Monaten wirklich sprunghaft nach oben gegangen. Und das merken wir natürlich an unseren Transaktionszahlen. Und das merken wir natürlich auch wie viele Kunden, dann wirklich nicht nur aktivieren, ne, sondern hat man es ja häufig, man lädt sich eine App runter und dann hat man es, aber man nutzt es nicht. Nein, man sieht jetzt wirklich, dass die Karte, das Smartphone wird zum Bezahlen eingesetzt. Also das ist ein nachhaltiger Trend, der geht nicht wieder weg.
Das heißt, da gab es keinen Snapback, dass man mal sagt, man fällt wieder in Richtung von einem alten Niveau, sondern das, was sich die Kunden angewohnt haben während Corona, da bleiben sie dabei.
Das steigt weiter. Jeden Monat steigt das weiter.
Wir kommen gleich zu unserer Rubrik Blitzrunde. Freue ich mich mit Ihnen schon sehr drauf. Eine Frage möchte ich Ihnen aber vorher noch stellen. Bei den ganz großen Digitalprojekten der Sparkassen, nennen wir mal JOMO, das läuft ja bestenfalls so lala. Wie ist denn da die Rolle der Finanzinformatik künftig bei solchen digitalen Großprojekten, die man neben dem eigentlichen Kerngeschäft anschieben muss?
Ja, auch da, ist sicherlich unstrittig. Unstrittig, so ein Projekt JOMO, das wird man heute so nicht mehr machen. Das ist klar.
Oder Bank Assurance, was passiert da? Welche Rolle spielt da die Finanzinformatik?
Also wir haben zwei Rollen. Einmal haben wir für uns im DSGV haben wir nochmal die Strategie, dahingehend geschärft, dass wir überlegt haben, wollen wir, wie beispielsweise, kann man jetzt nach Österreich gucken, wollen wir eine Vielzahl von Apps haben oder was ist eigentlich unsere Philosophie? Und da ist heute, das war damals nicht so, das ist heute ziemlich klar, wir sind schon ein bisschen stolz drauf, dass wir eine S-App haben mit einer hohen Nutzerzahl, wir haben eine Internetfiliale. Also wir würden uns überlegen, wie viele weitere Apps wir da drumherum bauen. Also wir haben eher dann die Philosophie, mach die S-App so, dass sie auch für junge Leute interessant ist, bau da Features ein, dass wir da die Kundengruppe gezielt ansprechen können und dann, auf dieser Plattform, wie es die Großen ja vormachen, dass man da halt auf dieser Plattform die Kunden dann bindet. Das ist der eine Teil, wo wir für uns jetzt von der Technik, aber auch von der Geschäftsstrategie eine klare Sichtweise. Bei dem anderen haben wir seit wenigen Wochen die Entscheidung, dass die FI solche übergreifenden Prozesse, dass wir zukünftig nicht nur die Anwendungsentwicklung steuern, sondern dass wir auch für die eigentlichen Geschäftsprozesse deutlicher in die Verantwortung gehen. Das heißt nicht, dass wir das alles machen, dass wir aber diese Prozesse frühzeitig und ganzheitlich steuern werden. Und da sehen wir uns ab dem nächsten Jahr schon in einer deutlich anderen Rolle, dass wir auch solche Themenstellungen, die dann mehrere Partner in der Gruppe betreffen, dass wir die dann versuchen, ganzheitlich zu steuern. Das ist unsere Verantwortung. Und dass wir das in Summe, und das versprechen sich dann die Sparkassen, dass in Summe die Gruppe dann schneller wird. Also nicht, dass wir mal was machen, wo man hinterher sagt, das hat nicht gewirkt. Das macht jeder. Also nicht jedes Produkt, was man umsetzt und jede Anwendung kommt gut an. Aber dass wir klarer in der Vorgehensweise sind, klarer in der Struktur sind, da versprechen sich da viel von. Und das ist die Auftrag. Das ist der Auftrag, den wir ab dem nächsten Jahr haben.
Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Soprasteria. Soprasteria ist ein führender europäischer Management- und Technologieberater und versteht sich als End-to-End-Partner für Unternehmen und den Public Sector. Das Angebot von Soprasteria umfasst Strategie, Management, Business- und IT-Consulting, Systemintegration, IT-Implementierung und Application-Management-Services. Darüber hinaus betreibt Soprasteria Geschäftsprozesse für seine Kunden. In Deutschland sind mehr als 700 Banking-Experten im Einsatz, die zudem auf alle Ressourcen, Services und Lösungen der weltweiten Soprasteria-Gruppe zurückgreifen. So realisiert Soprasteria auch Großprojekte und Industrialisierungsvorhaben mit großen Near- und Offshore-Anteilen. Zu den Bankenkunden von Soprasteria zählen unter anderem Institute wie die Commerzbank, NordLB und DKB. Zudem begleitet das Unternehmen Sparkassen, ihre Verbundpartner sowie die Finanzinformatik als strategischer Partner. Vielen Dank an Soprasteria. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Sie haben Lust?
Ich hoffe, ich habe das schon mal gehört, ja.
Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere schöne Anekdoten wie Ihre Zeitungsannonce, auf die Sie geantwortet haben. Wann haben Sie denn zuletzt privat eine Bank von innen gesehen, wenn Sie nicht gerade dienstlich in eine rein müssen?
Das ist zugegebenermaßen selten. Also dienstlich bin ich ja viel drin, aber selten. Das ist sicherlich, das war mal bei uns auf dem Dorffest, muss ich fairerweise sagen. Da hatten die Tag der offenen Tür und dann bin ich da reingestürmt und da war dann auch der Vorstand da, die ganzen Leute. Das ist so letzten Sommer gewesen. Da habe ich dann letztes Mal.
Sind Sie erkannt worden oder waren Sie undercover da als Bankkunde?
Erst nicht, als ich dann intelligente Fragen, dumme Fragen gestellt habe, da hat man mich erkannt.
Wie zahlen Sie denn an der Supermarktkasse? Bar, Karte, Uhr, Walletlösung, Apple Pay?
Also Uhr nicht. Ich habe eine klassische Uhr. Das nervt aber nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern einfach die mit der Batterie, das ist mir ein Gerät zu viel, wo ich dann gucken muss, dass dann die Batterie über den Tag auch läuft. Nein, sonst, ich nutze Karte, ich nutze Smartphone natürlich. Aber ich sag mal, an manchen Stellen, da ist das auch so im Dorf, wo man so immer hingegangen ist, zum gleichen Händler, wo man weiß, der hat die Karte zwar, aber der so richtig macht es ihm keinen Spaß, dann zahle ich auch schon mal kleinere Beträge mit.
So richtig macht es ihm keinen Spaß. Da verwickeln Sie ihn aber nicht in ein Vertriebsgespräch.
Nein.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist es denn gerade, Talente für eine IT-Karriere zu rekrutieren?
10 ist gut?
10 ist extrem schwer. 1 ist, Sie rennen Ihnen die Tür ein und Sie können sich die Leute aussuchen.
Nein, das ist dann eher, also ich würde vielleicht uns bei einer 4 einsortieren oder sowas. Also wir haben natürlich, es gibt immer mal Stellen, dann dauert es ein bisschen länger, aber ich habe auch viel Kontakt, sagen wir mal, zu jüngeren Leuten bei uns. Also wir kriegen wirklich gute Leute, hoch engagierte Leute und also ich kann es zum Beispiel sagen, altersbedingt müssen wir viel ersetzen bei uns pro Jahr und in diesem Jahr sind wir fast so weit, dass wir alle Stellen besetzt haben. Also wir sind da sehr zufrieden im Augenblick noch. Das kann sich übernächstes Jahr ändern, aber im Augenblick sind wir sehr zufrieden.
Das Thema Cloud-Dienstleistungen, wird das eher unter- oder überschätzt im Moment für die Bank-IT?
Das ist ein Thema, müssen wir uns vielleicht 3 Minuten nochmal leicht länger unterhalten. Also ich glaube, Cloud-Dienstleistungen, die Technologie, die dahinter steht, die ist extrem wichtig und wir schauen da eigentlich aus zwei Perspektiven drauf. Das eine ist die Anwendungsentwicklung, also wo nutzen wir meinetwegen KI und andere Methodiken. Das andere ist aber dann das Rechenzentrum, wie kann man da Effizienzen heben? Also wenn Sie da würde ich Ihnen gerne ein bisschen mehr zu erzählen.
Dann schlagen wir gleich noch den Bogen.
Das machen wir, das war alles gut.
Anfang November findet ja das FI-Forum statt. Das ist die Messe im Sparkassensektor mit 5-stelligen Teilnehmerzahlen. Können Sie mir 2, 3 Schlagworte nennen, die das FI-Forum in diesem Jahr prägen werden?
Ja, das Besondere ist, da haben wir lange mit uns gerungen, wir sind diesmal voll digital. Das ist sehr, sehr schade, weil der eigentliche Messecharakter, dass man Leute trifft, ne, dass man durch die Messestände schlendert, der ist dann schlicht nicht gegeben, aber wir haben es versucht erst, das wäre nicht umsetzbar gewesen. Ne? Also hätten die Gruppen separieren müssen und sowas, das macht keinen Spaß. Also insofern haben wir uns sehr bewusst entschieden, dass wir digital unterwegs sind. Wir werden aber in dem Programm dennoch versuchen, morgens mit Live-Gesprächen, sagen wir mal, die Vorstände interessiert zu binden. Also Herr Schleweis wird da sein. Wir haben Gäste eingeladen, die hoffentlich aus dem ganzen Bankenumfeld, Versicherungsumfeld, die dann hoffentlich interessante Sichten und für Talks und sowas mitbringen werden. Und nachmittags haben wir ein sehr breites Programm, fachlich alles von Payment über Baufinanzierung bis hin zur Banksteuerung, also die ganzen Themen.
Okay, das war jetzt ein Schlagwort, voll digital. Gibt es noch ein zweites Schlagwort?
Voll digital. Nein, wir versuchen schon, sag mal, dennoch ein bisschen dieses Persönliche, den persönlichen Austausch, sag mal, versuchen wir da reinzubringen. Lassen Sie sich überraschen.
Was war denn Ihr persönlicher Tiefpunkt während Corona? Gab es da einen Moment, wo Sie dachten, jetzt bricht es uns zusammen?
Also ich war schon, sag mal, wenn man reinguckt, sag mal, wie wir uns in Deutschland aufgestellt haben. Also die Diskussion, also das Schlimmste für mich ist wirklich die Diskussion um das tolle App, was ja Deutschland produziert hat. Und gleichzeitig geht man überall, wo man hinkommt, muss man einen Zettel ausfüllen, muss seinen Namen, Adresse und was alles angeben. Und gleichzeitig haben wir uns gewundert, dass die Corona-Nachverfolgung, sag mal, so schwerfällig in Deutschland ist. Das war für mich so ein Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, Mann, für ein Land wie Deutschland, dass wir mit Papier unterwegs sind, was jeder nach Belieben ausfüllt und wir wundern uns, dass wir nicht weiterkommen. Das war echt ein Tiefschlag.
Und was war Ihr bisheriges berufliches Highlight als Chef der Finanzinformatik?
Da werden sich jetzt
jenseits wundern. Der Berufung.
Nein, das war noch das alles. Nein, also was mich wirklich freut, wir haben ja schon versucht, die FI so ein bisschen von diesem IT-Dienstleister Richtung Digitalisierungspartner zu bringen. Und damit verbunden ist ja, dass wir im Kopf versuchen, ich nenne es ja Kundenbegeistern. Was müssen wir tun, damit wir unsere Kunden begeistern? Und dann diese Kulturveränderung. Da hat mich besonders gefreut, dass jetzt Frauen, die bei uns im Unternehmen waren, die vorher nie gesagt haben, sich auch nie auf Stellen beworben haben, dass wir jetzt erkennen können, wir haben Frauen, die Abteilungsleiter werden, Bereichsleiter werden. Ich habe zwei Frauen jetzt in der Anwendungsentwicklung, die also direkt oberhalb der Geschäftsführung, die eine macht das ganze private Kreditgeschäft, die andere steht fürs Firmenkundengeschäft. Also dass wir Frauen, sag mal, jetzt durch diese Veränderung, die wir jetzt schon seit, sag mal, in wenigen Monaten erreicht haben, dass wir da Frauen, sag mal, in Führungsverantwortung motivieren können. Das freut mich sehr.
Ich habe in der Vorbereitung gelernt, Sie sind ein ziemlicher Weinfreund und Kenner. Wenn ich Ihnen 20 Euro Budget gebe, welchen Wein empfehlen Sie mir jetzt fürs Abendessen heute?
Weiß oder rot?
Weiß.
Weiß. Dann würde ich Ihnen auf jeden Fall einen deutschen Wein empfehlen. Ich persönlich liebe, jetzt muss ich aufpassen, ich liebe die Pfalz ein bisschen.
Und zwar was genau?
Ja, Rebholz, wenn Sie einen Weißburgunder oder einen Grauburgunder, kostet, weiß nicht, 10, 11 Euro, wenn Ihnen das reicht.
Dann spare ich ja sogar noch 10 Euro.
Dann sparen Sie. Sie können auch einen Badener Wein nehmen oder sowas. Also gibt es auch schöne Weine, eine Näckle oder sowas da. Also auch, da sie kosten auch so 10, 12 Euro. Also was will ich damit sagen? Man kann wirklich auch in Deutschland, und da werbe ich so ein bisschen für, ne? Es gibt wirklich schöne Weine für 10, 11, 12, 15 Euro. Da muss man nicht ins Ausland gehen.
Wann haben Sie denn zuletzt bei einer App oder einer Finanzplattform gedacht, wow, das ist aber mal richtig genial gelöst, wenn es jetzt nicht Ihre eigenen Produkte sind?
Dann komme ich zu dem zurück, was ich eben gesagt habe. Also Deutschland, die Corona-Warn-App, ne, Millionen ausgegeben. Und dann kommt sag mal, so ein Fintech auf die Idee und baut eine Luca-App. Ne? Da habe ich echt innerlich gelacht, das ist wieder so typisch für Deutschland. Übrigens typisch auch, kann man jetzt sagen, wie wir teilweise, ne? Man beschäftigt sich so mit der Regulatorik, mit dem Datenschutz, mit dem, was man machen muss. Das ist alles, ne? Also das Corona-Warn-App ist ja schon so geheim, da darf ja, also wie die sich überhaupt austauschen sollen, ne? Ich darf dir nichts sagen, aber du darfst mir auch nichts sagen, weil ich frage dich trotzdem, kennst du jemanden, der jemanden kennt, der Corona hat? Das kann ja nichts werden. Und dann kommt jemand und sagt, die Zettel müssen weg, das muss weg, ich bringe eine Luca-App auf den Markt. Und man wundert sich, dass jeder das einsetzt. Die Betriebe setzen das ein, die Händler setzen es ein, die Kunden setzen es ein, ganz selbstverständlich. Alle sind froh, dass sie die blöden Zettel nicht mehr ausfüllen müssen. Das ist der Wahnsinn. Das hat mich echt begeistert.
Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zum Thema Cloud noch. Dann bekommen Sie ein bisschen länger Zeit. Das ist ja das Thema schlechthin im Moment bei den Großbanken, bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank. Hören wir auch immer wieder von den kleinen modularen Dienstleistern. Welche Rolle spielt die Cloud bei Ihnen oder wird sie spielen?
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, wir gucken da aus zwei Perspektiven drauf. Das eine ist natürlich ganz klar, und da kommen wir auch nicht dran vorbei, wenn ich auf der Anwendungsentwicklung gucke, wenn ich künstliche Intelligenz machen will, wir machen ja so Umsatzkategorisierung oder im Fraudsystem und sonst irgendwas, da ist es einfach sinnvoll, dass wir diese neuen Techniken, die Möglichkeiten aus der Cloud, dass wir die einsetzen. Das ist dreimal klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema, dass wir Richtung Datenschutz, ne, dass also die sensiblen Kundendaten, das ist das Wichtigste. Und dann kommen wir jetzt so ein bisschen einen Blick ins Rechenzentrum. Ne, warum haben wir ein eigenes Rechenzentrum? Was ist der Unterschied? Und da würde ich vielleicht mal ein einfaches Bild machen, damit Sie verstehen, welchen Ausgangspunkt hat eine Bank in Deutschland? Wo stehen wir? und wie passt das dann zum Thema Cloud zusammen? Also machen wir es mal relativ einfach. So habe ich das zumindest mal, mit bei uns im Freundeskreis mal diskutiert. Eine normale Bank, wenn die jetzt im Rechenzentrum ist, meinetwegen hat sie eine Kommode mit drei Schubladen. Oben hat sie die Großrechner drin, dann hat sie von mir aus ein Unix-System oder Linux-System mit einer DB2-Datenbank und vielleicht nochmal das gleiche Linux-System in der Oracle-Datenbank. So, und dann hat man verschiedene Anwendungen. Man will was buchen, man will ein Konto öffnen, dies und das. Dann guckt man halt, ist das jetzt eine Anwendung, die auf dem Großrechner läuft, zieht Schublade raus, kommt ein grüner Klotz rein, schiebt die zu, Schublade wieder zu, dann wird halt diese Transaktion ausgeführt oder das Geschäft ausgeführt. Und irgendwann kommt man in die Situation, dass halt, man will, zieht die Schublade wieder auf, will noch ein Klötzchen reinlegen, geht die Schublade nicht mehr zu, das heißt, der Rechner ist ausgelastet. So, und dann wächst das, dann steht man ja irgendwann vor der Situation, entweder man wartet länger oder man müsste deutlich investieren, sich eine zweite Kommode kaufen, wieder mit einer Schublade, wo man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich noch einen Großrechner und kann dann wieder ein grünes Klötzchen reinlegen. So, und das ist natürlich dann, sag mal, was man irgendwann abwägen muss aus wirtschaftlichen Gründen. Und da, genau an der Stelle, setzen ja die Cloud-Anbieter, die großen Anbieter und sagen, bei mir kannst du skalieren. Jetzt gucken wir mal bei uns kurz rein und dann spanne ich den Bogen. Wie sieht's bei uns aus? Wir, wie auch die Atuware, wir haben ja in dem Fall das Glück, wir haben viele, viele Banken. Das heißt bei uns, wir haben auch Kommoden, die haben aber nicht nur eine Schublade, die haben eine ganze Reihe mit Schubladen für den Großrechner oder für das Linux-System mit der DB2-Datenbank, mit der Oracle-Datenbank. Und das heißt bei uns, ich habe dann welche, die haben grüne Klötzchen, blaue Klötzchen, gelbe Klötzchen. Ich mache die Schublade auf, die erste Bank hat nur grüne Klötzchen, die sagt wieder, ich will eine Baufinanzierung, Schublade auf, Schublade zu. Nächste Bank will auch eine Baufinanzierung oder nächste Sparkasse, mal wieder auf, dann liegt da ein grünes Klötzchen, packe ich ein blaues rein. Und wenn die Schublade voll ist, geht zur nächsten Schublade, schmeißt da was rein. Das heißt, ich habe also viele, viele Rechner und ich habe viele, viele Schubladen, wo ich ganz anders skalieren kann, wo ich, sag mal, das über die verschiedenen Sparkassen oder Kollege Herr Bayer von Atuware, über die Banken das skalieren kann. So, die neue Technologie, die mit Cloud verbunden ist im Rechenzentrum, das sind ja diese Container, die gebaut werden, die führen dann dazu, dass ich auf der einen Seite sagen kann, wenn ich jetzt mal ein Beispiel, ich habe ein Linux-System mit der Oracle-Datenbank und Linux-System mit der DB2-Datenbank, dann kann es ja passieren, wenn die Schubladen alle für die Oracle-Datenbank voll sind, dann könnte ich ohne diese Technologie, hätte ich dann wieder ein Problem. Mit der Technologie kann ich aber auch die Schublade mit der DB2-Datenbank aufmachen, da dann mein Klötzchen reinschmeißen, weil da ja das entsprechend verknüpft ist, dass ich sagen kann, ich brauche nur ein Linux-System und dann kann der mal mit der Oracle-Datenbank und mal mit der DB2-Datenbank in meinem Beispiel reden. Das heißt also, ich habe durch die Container-Technologie, die mit der Cloud verknüpft ist, habe ich natürlich, oder Cloud-Technologie, habe ich die Möglichkeit, die Schubladen nochmal viel, viel übergreifender zu nutzen. So, und das ist natürlich genau der Punkt, wo wir sagen, wir nutzen auch die ganze Cloud-Technologie. Wir setzen das im Rechenzentrum, um Effizienzen zu heben, um hier, sag ich mal, noch für deutlich wirtschaftlicher das Ganze betreiben zu können. So, und das nichts anderes machen ja die Cloud-Anbieter auch. So, das heißt, wir brauchen die Cloud-Anbieter jetzt in diesem ersten Schritt, solange wir diese Optimierung bei uns im Rechenzentrum noch wirtschaftlich gut umsetzen können und da deutliche Effizienzen heben können, brauchen wir die Cloud-Anbieter, wo wir sagen, jetzt gib mir mal für die KI-Funktionen, brauchen wir entsprechende, also eine Schublade, ne, dass wir das gut reinbinden können. Oder wenn ich jetzt im V-Thema was mache und ähnliches. Eine einzelne Bank sieht das anders aus. Die müsste dann, wie ich eben beschrieben habe, die müsste sich eine zweite Kommode kaufen mit den Schubladen. Und dann ist natürlich das Investment deutlich einfacher, wenn ich dann sage, dann gehe ich mit Teilen in die Bank. Das heißt also, bei uns, wenn ich da aufs Rechenzentrum gucke und das Thema, wie kann ich eine Cloud nutzen, dann haben wir und auch der Atuware erstmal ein Riesenpotenzial durch unsere riesigen Rechenzentren, die wir betreiben, dass wir da halt diese Technologie nutzen, um deutlich wirtschaftlicher, flexibler die Ressource Rechner nutzen zu können beim Thema, wie kann ich die Möglichkeiten, also die Funktionen nutzen. Das machen wir genauso, sagen wir, wie die Banken auch.
Der Übergang wäre jetzt die Nutzung von Technologie. Haben Sie den Wertpapierboom verschlafen, IT-technisch, weil sehr viele Akteure sind an den Start gegangen, Neobroker, gewinnen sehr viele Kunden unter 30, kommen, führen sie ans Wertpapiergeschäft rein. Ich meine, das Geschäft der Sparkassen läuft ja fantastisch im Moment mit Wertpapieren, mit Fonds generell. Kein Grund zur Klage, aber generationstechnisch ist doch da, sind sehr viele Leute jetzt mit neuen Akteuren unterwegs. Kommt da mal eine Antwort aus dem Sparkassenlager?
Ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich, sag mal, jetzt nicht den unseren Partner, die ja, sag mal, bankfachlich oder für das Wertpapiergeschäft stehen, die Deka, ja, sag mal, jetzt da entsprechend rein.
Hatten wir schon gewürdigt, dass die eigentlich sehr gute Geschäfte im Moment machen.
Also, was machen wir? Also, das ist sicherlich so, und da, glaube ich, sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ne? Wir haben ja vor anderthalb Jahren auch ein S-Invest-App, also ein Wertpapier-App in den Markt gebracht, gemeinsam mit der Deka, was wirklich sehr, sehr gut angenommen ist, was tief integriert ist. Die Deka hat gleichzeitig einen Bivestor in den Markt gebracht. Das ist zwar nicht so stark beworben, aber gerade, sagen wir, auch in Richtung dieser Wettbewerbsposition, da schon die Sparkassen eine Chance haben, Kunden da, sagen wir, ein vergleichbares Angebot zu machen. Auch das haben wir wieder tief in unsere Plattform integriert. Die Frage ist natürlich, welche Angebote, welche Wertpapiere biete ich da an, welche Fonds biete ich da an? Das ist ein Thema sicherlich, wo die Organisation, die Sparkassenorganisation für sich wie immer, sag mal, ein bisschen, da diskutiert und überlegt, welche Strategie haben wir da. Aber ich glaube, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir auch da in Kürze, sag mal, sehr, sehr veritable Angebote der Sparkassen sehen werden. Verloren ist da noch nichts.
Bekommt man das überhaupt im Sparkassenlager hin, so ein konsequent kundenzentriertes Denken, zu sagen, die Leute wollen ihr Handy öffnen, in 8 Sekunden wollen sie die Apple-Aktie im Depot haben? Oder geht man da irgendwann kaputt, weil man die ganze Zeit über Verbände, Institute, Verbund, das Ganze drum und dran nachdenken muss und genau weiß, von der Idee, sowas machen wir auch, bis zur Execution. Naja, wenn es gut läuft, 2 Jahre eigentlich.
Ja.
Entschuldigung,
Ein bisschen zynisch. Ist alles gut. Ist ja, sag mal, wenn Sie zurück, habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn Sie ein bisschen zurückgucken, da ist das ja sicherlich unstrittig gewesen, dass das Ding. Aber ich glaube auch hier, das hat sich deutlich gewandelt. Wir haben mittlerweile Strukturen bei uns in der Organisation, wo wir natürlich alle an den Tisch holen müssen. Das ist ja so. Wir holen alle an den Tisch. Wir haben dann die Verbände an den Tisch und alles. Aber wir haben Strukturen gefunden, wo wir sehr schnell und sehr konsequent uns gemeinschaftlich an den Tisch setzen. Ist sogar vorteilhaft, dass wir alle frühzeitig einbinden, weil jeder hat ja seine Rolle, ne, die er, sag mal, was er da auch einbringt. Und unser FI-Job ist, diesen Prozess zu managen. Und da sind wir an vielen, vielen Stellen, das haben wir auch, sag mal, in der Corona-Zeit deutlich zeigen können. Wir sind auch in der Lage, von der Idee bis die Technik draußen ist, das wirklich in wenigen Wochen zu entwickeln und dort dann auch, sag mal, in kurzen Zyklen daran, sag mal, zu schleifen, dass es dann schneller, besser geht. Ne? Wir werden jetzt zum Beispiel auch, haben wir in ganz kurzer Zeit entschieden mit den Kollegen von der Deka, bei uns der Wertpapier-Order-Prozess in der App, der wird jetzt mit dem Release, was wir gerade jetzt in den nächsten Tagen beginnen rauszurollen, schlicht halbiert. Nur noch halb so viel Klicks wie vorher. Ne? Also das geht.
Aber bei 3 Tabs sind Sie noch nicht angekommen zu Wertpapier.
Nein, da sind wir noch nicht angekommen.
Wie der eine bekannte Akteur, okay.
Ja.
Sie haben in diesem Bereich, um schneller zu werden, eine spannende Personalie bekannt gegeben. Julia Koch, Digitalisierungsexpertin, kommt von der UniCredit, rückt in die Geschäftsführung ein. Ich habe nachgelesen, zentrale Aufgabe ist, die digitale Ende-zu-Ende-Transformation bei der Finanzinformatik voranzutreiben. Ganz ehrlich, ich habe es ungefähr 30 Sekunden versucht, drüber nachzudenken, digitale Ende-zu-Ende-Transformation. Keine Ahnung, was das ist. Erklären Sie es mir mal kurz, bitte.
Sehr gerne.
Ich konnte es mir intuitiv nicht erschließen. Ich hätte es googeln müssen.
Ja, ob Sie dann das gefunden hätten, was wir meinen, das ist dann auch ein Punkt. Nein, das ist ja fair. Also, worum geht's? Wir haben doch die Situation, dass die Sparkassen, die ja lokal, gut verdrahtet sind in den Regionen über die Filialen, die müssen dann jetzt auch ihre Kunden in der digitalen Welt erreichen. Das heißt also, die müssen ja Wege finden, wie sie die Kunden auch in der digitalen Welt binden. Und dafür ist es extrem wichtig, ich sage immer, dass die ein festes digitales Standbein bekommen. Das heißt, uns muss gelingen, dass die Kunden ganz selbstverständlich die Internetfiliale, die S-App aufrufen. Und wir müssen die Kunden in die Lage versetzen und auch die Berater und Beratern in die Lage versetzen, dass wir diese Kanäle so miteinander verknüpfen, dass der Berater und Beraterin, sag mal, auch den Kunden in den digitalen Kanälen, sag mal, zu jedem Zeitpunkt ein bedarfsgerechtes Angebot machen kann, Produkte anbieten kann, Mehrwerte anbieten kann. Und dieses Gesamtsystem zu verantworten, zu managen, also dass wir Anwendungen bauen, wo wir Kunden einbinden, damit wir schlanke, einfache Prozesse mit wenigen Klicks, wie Sie gerade gesagt haben, dass wir das hinbekommen, austarieren, dass natürlich regulatorisch die Anwendungen sauber sind, dass die Sparkassen da keine Probleme bekommen und dass wir am Ende des Tages den gewünschten Erfolg einfahren, also Produkte, auch der Kunde wirklich den Prozess bis zum Ende durchklickt und ein Produkt gekauft wird. Diese ganze Phase, diese Verantwortung bezeichnen wir als Ende zu Ende Verantwortung. Und wir wollen, und dafür brauchen wir Julia, weil sie das in der Praxis schon gemacht hat, aber das passt sehr gut zu dem, was wir mit Kunde begeistern beschrieben haben. Wir haben also jemanden gesucht, der unsere Entwicklung so umbaut, dass wir sagen, von der Idee über die Anwendung bereitstellen in jedem Kanal bis dahin am Ende des Tages auch nachweisbar den Erfolg einzufahren, zu sagen, ja, meine Anwendung braucht weniger Klicks, wir haben eine hohe Durchlaufquote, erfolgreiche Durchlaufquote, also die Produkte werden in den digitalen Kanälen gekauft. Das bezeichnen wir als End-to-End-Verantwortung und diese Transformation in der Anwendung, aber auch in den Köpfen der Leute, ganzheitlich zu denken und für das Ziel zu arbeiten und zu sagen, das Projekt und der Erfolg ist dann, wenn unsere Kunden erfolgreich sind. Denn das ist End-to-End-Transformation und dafür steht Julia Koch.
Sie haben da ja das Ziel ausgegeben, die digitalen Abschlüsse der Sparkassen drastisch zu erhöhen. Da steht das Ziel bis Ende 2022 eine Million im Monat. Das ist ja schon mal ungefähr 10 bis 20 Mal so viel, wie die meisten Fintechs Kunden haben in Deutschland. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen unter einem Abschluss? Ist das eine Wertpapierorder oder eine Versicherung oder ein Immobilienkredit? Was zählen Sie denn da als Abschluss eigentlich?
Ja, also wir das auch da wieder, das ist dem veränderten Kundengehalten geschuldet. Der Ausgangspunkt war ja, wir haben uns gefragt, wann kommt ein Kunde eigentlich realistisch in eine Sparkasse, in eine Sparkassenfiliale? Und wenn man da ehrlich ist, viele kommen natürlich nur noch für bestimmte Sachen rein. Also eine Altersvorsorgeberatung, vielleicht eine Baufinanzierung. Alle kommen da auch nicht mehr rein. Manche gehen auch da schon auf eine Plattform. Vielleicht, wenn man eine große Geldanlage hat. Aber für einen einfachen Wertpapier kaufen, ein Konto öffnen, einen kleinen Kredit abschließen, da wollen immer mehr Kunden natürlich das in der digitalen Welt erreichen. Dafür haben wir dann ja auch in der SAP, in der Internetfiliale entsprechende Bausteine gebaut, also Prozessunterstützung gebaut. Und dann irgendwann mal haben wir uns dann gefragt, wie erfolgreich sind die eigentlich? Also erfolgreich ist für uns, wir haben einen fallabschließenden Wertpapierprozess, eine Depoteröffnung, eine Girokontoeröffnung, einen Kreditverkauf. Und für uns ist der erfolgreich, wenn der Kunde den Prozess mit der TAN abschließt. Also er läuft durch die einzelnen Stationen durch und dann irgendwann gibt er die TAN, dann wissen wir, okay, fallab, jetzt ist das Depot eröffnet, jetzt ist das Girokonto eröffnet oder jetzt ist der Kredit entsprechend zugeteilt und ähnliches. Und da haben wir dann Ende letzten Jahres geschaut und dann waren das echt, man darf das gar nicht sagen, über alle Sparkassen 40.000 im Monat.
Digitale Abschlüsse.
Digital. Und dann haben wir gesagt, und dann ist die Idee geboren, habe ich gesagt, also die ist geschossen, die Zahl, ne, gebe ich zu, aber habe ich gesagt, ey, das müssen noch 1 Million werden. Wenn wir ernsthaft sagen, die Sparkassen haben ein digitales Standbein, dann brauchen wir eine Million Abschlüsse im Monat, also 12 Millionen im Jahr. Ja, und jetzt haben wir wirklich, wirklich viel, viel gemacht und wir haben jetzt seit 3 Monaten sind wir im Schnitt so um 500.000. 500.000 erfolgreiche Abschlüsse, mal 490, mal 510, also um 500.000 seit 3 Monaten. Das heißt, wir haben unsere Girokontoöffnung optimiert, wir haben die Wertpapierkäufe haben wir optimiert, wir haben Schwertpapiersparpläne im Angebot, kleine Kredite im Angebot, 500.000 ungefähr im Monat erfolgreiche Abschlüsse. Wir wollen ja bis Ende 2022 eine Million haben. Na klar, es wird jetzt immer schwerer. Das waren jetzt ja einfache Optimierungen, die wir gemacht haben. Jetzt müssen wir noch mehr Grips reinstecken. Wie schaffen wir es, das Kunden so zu begeistern, dass sie den Prozess bis zum Ende durchlaufen? Aber das Potenzial ist da und wir sind zutiefst überzeugt, dass man vielleicht nicht genau die Millionen, aber dass wir vielleicht noch mal ein paar hunderttausend pro Monat dazu bekommen, da sind wir zutiefst überzeugt.
Für mich kommt es ein bisschen spät. Ich brauchte im vergangenen Jahr 2 Filialbesuche und netto, glaube ich, 2 Stunden ein Kindersparbuch zu eröffnen bei einer Sparkasse. Das hätte ich auch lieber digital gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Das ist richtig. Obwohl natürlich das Thema Sparen, normales Sparen heute nicht mehr so beliebt ist wegen der Zinssituation.
Also Sie wollen unser Geld ja gar nicht mehr. Stimmt ja.
Na, doch, wir wollen das Geld. Aber wenn man auch da sein, ist ja ein Stück Wahrheit. Im Wertpapierbereich hat man natürlich da heute schon eher eine Chance, solche Erlöse oder solche positiven Effekte zu erzielen, dass zumindest Inflation und vielleicht einiges mehr ausgeglichen wird.
Wir sind fast am Ende. Eine Frage stelle ich gerne am Schluss. Über welchen Trend in Ihrem Bereich, im Bereich IT-Dienstleistungen für Banken, wird denn zu wenig gesprochen, zu wenig geschrieben bei uns bei finanzszene.de? Was wird unterschätzt? Gibt es da was Ihnen dezidiert einfällt?
Ja, also ich habe einen Punkt, der gilt, sag mal, für uns im Konzern, der gilt aber sicherlich auch, wenn ich auf die Mitarbeiter in den Sparkassen schaue. Das ist, sag mal, dieser kulturelle Change, der passieren muss, sag mal, mit der digitalen Welt. Wir wollen ja alle, dass die Leute von zu Hause arbeiten, das wollen wir auch ermöglichen. Darüber wird viel geschrieben, ne? Müssen die alle wieder bei den Banken, so müssen die Leute wieder reinkommen, wie viele Tage können sie von zu Hause? Aber sich damit zu beschäftigen, was heißt das eigentlich für so eine Führungskraft? ne, wenn sie plötzlich gewohnt oder wenn sie jahrelang gewohnt war, ne, die 3, 5 oder 10 Leute, die sitzen in den nächsten Räumen, ne, man ist durch die Räume gegangen, hat morgens eben kurz vielleicht sagen wir, abgestimmt, was am Tag zu tun ist. Wenn die jetzt immer in der Situation ist, ein Teil der Leute sitzt zu Hause, Teil, und dann hat man plötzlich so Tools, die man bedienen muss, ne, sei es nun irgend so ein WebEx oder sei es ein Microsoft Teams oder ein Skype oder was auch immer. Und man hat dann plötzlich vielleicht Kollegen, die stellen gar nicht die Kamera an. Ne, und sowas. Und da ist so ein bisschen, sag mal, wo ich sage, sich mal mit den Führungskräften auseinanderzusetzen. Was heißt es eigentlich, dieser Change für eine Führungskraft in der Kultur? Was muss eigentlich eine Führungskraft, wie muss sie eigentlich darauf vorbereitet werden? Was muss eine Führungskraft eigentlich zukünftig mitbringen, dass sie dann natürlich einen Mitarbeiter motiviert, die Kamera anzustellen, wenn man schon, sag mal, irgendwie eine digitale Session macht? Ne? Wie steuere ich eigentlich eine Abstimmung in einer Gruppe, wo ein Teil zu Hause sitzt? Und Teil ist im Büro. Also hybride Sachen, das ist sehr kompliziert. Ne? Und da wirklich, sag mal, so ein Gemeinschaftsgefühl zu erreichen, Abstimmungen dann wirklich auch so zu erreichen, dass man das, wenn man sich sieht, so, ne, dass man dieses zwischen den einzelnen Punkten, dass man das aufnimmt, dass man darauf reagieren kann, dass man Kollegen, Kolleginnen motivieren kann. Das ist ein Thema, wo ich, ich lese viel so, aber das ist ein Thema, wo ich sage, da haben wir, glaube ich, noch nicht so den Punkt erreicht, dass das wirklich als sehr, sehr extrem wichtiges Thema für den Erfolg, sag mal, dieses Umbaus, dass das, sag mal, entsprechend gewürdigt wird.
Bisschen ertappt fühle ich mich, weil ich lasse die Kamera auch manchmal aus, wenn ich denke, der Hintergrund ist nicht vorzeigfähig. Aber habe ich jetzt gemerkt, da mache ich wohl offenbar einen Fehler bei manchen Leuten.
Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist ja auch interessant, was man da so manchmal sieht.
Aber schon, deswegen bleibt die Kamera ja aus. Ja, dann.
Aber so als Führungskraft, glaube ich, ist das schon schwer, ne, wenn man da, sag mal, solche Runden hat.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Soprasteria, einem führenden europäischen Management- und Technologieberater. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com